Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 und 2 der Sure 4, Nisa.
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا صدق الله العظيم.
Und nun zur sinngemäßen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Ihr Menschen, seid ehrfürchtig eurem Herrn gegenüber, ihm, der euch alle aus einem Wesen erschuf, der aus diesem ihm auch die Gefährtin schuf und aus diesen beiden Männer und Frauen hervorgehen ließ und sie auf Erden verstreute. Seid ehrfürchtig Gott gegenüber, in dessen Namen ihr einander um etwas bitten möget. Und vermeidet es, mit euren Verwandten zu brechen. Gott achtet auf euch. Und gebt den Weisen, was ihnen gehört. Tauscht ihre Habe nicht mit der minderen von euch selber aus. Und macht euch ihre Habe zusammengebracht mit der euren nicht zunutze. Denn das ist großer Frevel.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.er/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.er/de finden Sie unter anderem aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 3. Juli 2023, gleich dem 12. Thiel 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt die Sendereihe in Richtung Licht. Anschließend hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages der Geburt von Imam Hadi. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran warnt Frankreich vor Ausrichtung des Treffens der terroristischen Munawwirin. Iran fordert Bürger auf, von Reisen nach Frankreich abzusehen. Und iranische Bergsteigerin besteigt 9. höchsten Gipfel der Welt. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran warnt Frankreich vor Ausrichtung des Treffens der terroristischen Munawwirin MKO. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums Nasser Kanani warnte die französische Regierung vor den politischen und rechtlichen Konsequenzen, wenn sie das Treffen der terroristischen Munawwirin MKO weiterhin unterstützt und ausrichtet. Kanani sagte, dass die Ausrichtung des Treffens dieser terroristischen Gruppe in Frankreich gleichzeitig mit den politischen und sozialen Unruhen und Protesten der Bevölkerung in diesem Land, die Gleichgültigkeit der französischen Regierung gegenüber den Forderungen ihrer Bürger sowie die Fortführung der politischen Unterstützung terroristischer Gruppen zeige und verurteilte dies aufs Schärfste. Am Sonntag hob er hervor, dass die französische Regierung ihre groben Fehler der Vergangenheit bei der Unterstützung der Mörder des iranischen Volkes kompensieren sollte und die französischen Staatsmänner sich darauf konzentrieren sollten, die tiefen inneren Probleme und Krisen dieses Landes zu entwurzeln und zu lösen und die diskriminierenden Maßnahmen zu korrigieren. Die rassistische Behandlung französischer Bürger habe den Boden für die Versammlung von Terroristen bereitet, deren Skandal in Albanien kürzlich die Ohren der ganzen Welt wie ein Paukenschlag erreicht habe. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums warnte vor den politischen und rechtlichen Konsequenzen der Fortsetzung des Vorgehens der französischen Regierung bei der Unterstützung und Unterbringung von Terroristen und Mördern iranischer Bürger und Verantwortungsträger und betonte: Terroristen, die ihr Land und ihr Volk durch schockierende und schreckliche Verbrechen verraten haben, werden ganz bestimmt nicht zögern, ihre ausländischen Unterstützer zu verraten. Er fügte hinzu: Wir empfehlen den französischen Politikern, auf die Wünsche des französischen Volkes zu achten, anstatt solche Terrorgruppen zu unterstützen, die Terror und Chaos in anderen Ländern stiften. Außerdem hob Kanani hervor, das zwiespältige Verhalten im Umgang mit Terrorismus wird den scharfen Augen des iranischen Volkes und der Freidenker auf der ganzen Welt niemals entgehen. Iran fordert Bürger auf, von Reisen nach Frankreich abzusehen. Das iranische Außenministerium reagierte am Sonntag auf die anhaltenden Unruhen in Frankreich nach der Tötung eines 17-jährigen Jugendlichen durch die Polizei des Landes in einem Vorort von Paris und forderte die französische Regierung und Polizei auf, Gewalt zu vermeiden und die Forderungen der Demonstranten zu beachten. Es rät seinen Landsleuten, in dieser kritischen Situation unnötige Reisen nach Frankreich zu vermeiden. Nasser Kanani, der Sprecher des iranischen Außenministeriums, sagte, die französische Regierung sollte den gewalttätigen Auseinandersetzungen mit ihrem Volk ein Ende setzen, indem sie die Grundsätze der Menschenwürde, der Meinungsfreiheit und des Rechts der Bürger auf friedliche Proteste respektiert. Nasser Kanani betonte, dass die Islamische Republik Iran die aktuellen Entwicklungen in Frankreich aufmerksam beobachte und sagte, aufgrund der unsicheren und unvorhersehbaren Lage in Frankreich bitten wir unsere in diesem Land lebenden Landsleute, unnötigen Verkehr in der Stadt und die Präsenz bei Konflikten zu vermeiden. Ein französischer Polizist hat am 27. Juni 2023 bei einer Verkehrskontrolle den 17-jährigen algerischen französischen Jugendlichen Nahel Merzouk erschossen, woraufhin es noch am gleichen Tag zu Protesten und gewalttätigen Ausschreitungen kam, die sich in den folgenden Tagen landesweit ausbreiteten. Iranische Bergsteigerin besteigt 9 höchsten Gipfel der Welt. Die iranische Bergsteigerin Afsaneh Hesami-Fard hat den Gipfel des pakistanischen Nanga Parbat, den 9. höchsten Gipfel der Welt, bestiegen. Der Sanskrit-Name des Nanga Parbat bedeutet Kala oder nackter Berg. Er wird auch Killerberg genannt, da schon zahlreiche Bergsteiger bei seiner Bezwingung gestorben sind. Der Nanga Parbat liegt im nördlichen Teil Pakistans. Die Gipfelhöhe dieses Berges beträgt 8.125 Meter und er wurde erstmals 1953 vom österreichischen Bergsteiger Hermann Buhl bestiegen. Nach Angaben der Iran Press News Agency bestätigte der Sun Summit Mountaineering Club auf Pakistan die Besteigerung des 9. höchsten Gipfels durch das iranische Bergsteigerteam und gab bekannt, die Iranerin Afsaneh Hesami-Fard hat den Nanga Parbat-Gipfel am Sonntagabend Ortszeit bezwungen. Die iranische Profi-Bergsteigerin und Sportmedizinerin hat bisher auch schon die 8000er Everest K2, Lhotse, Manaslu, Broad Peak und Annapurna bestiegen. Westjordanland. Im Juni wurden 380 Palästinenser verhaftet. Das palästinensische Studienzentrum für Gefangene, Palestinian Prisoner Center for Studies, gab am heutigen Montag in einem Bericht bekannt, dass das israelisch-zionistische Regime in Fortsetzung seiner Verhaftungspolitik eine große Zahl Palästinenser, nämlich 380, im Juni 2023 verhaftet habe, darunter 45 Kinder und 100 Frauen. Das Alter von 3 der inhaftierten palästinensischen Kinder erreichte laut diesem Bericht nicht einmal 14 Jahre. Dem Bericht zufolge zerstörten die zionistischen Besatzer im vergangenen Monat auch die Häuser von 3 palästinensischen Gefangenen in Nablus und Ramallah mit Sprengstoff. Die meisten palästinensischen Häftlinge im Juni, nämlich 135, waren Einwohner von Al-Quds, Jerusalem, darunter mehrere Kinder und Frauen. Nach Al-Quds liegt Bethlehem mit 90 Häftlingen an zweiter Stelle. Es sei darauf hingewiesen, dass sich in den Gefängnissen des zionistischen Regimes nahezu 5000 Palästinenser befinden, die den Verbrechen des zionistischen Regimes ausgesetzt sind. Islamischer Dschihad bewaffnet palästinensische Widerstandsgruppen im Westjordanland. Der Generalsekretär des Islamischen Dschihad Palästinas sagte, seine Widerstandsgruppe werde weiterhin die Brigaden im Westjordanland sowie in allen anderen besetzten palästinensischen Gebieten gegen das israelische Regime bewaffnen. Siad al-Nahla sagte am Samstag in einem Interview mit der arabischsprachigen iranischen Tageszeitung Al-Wefaq, dass in allen palästinensischen Städten bewaffnete Brigaden und Gruppen gebildet worden seien und wies darauf hin, dass insbesondere der islamische Dschihad die Verantwortung dafür übernommen habe. Der islamische Dschihad Palästinas hat daran gearbeitet und arbeitet daran, in allen palästinensischen Städten im Westjordanland Kampfbataillone zu bilden und zu bewaffnen, bemerkte Nahla. Der Generalsekretär des islamischen Dschihad beschrieb das Jenin-Bataillon als eine angesehene Widerstandsgruppe im Westjordanland und betonte, Das bedeutet nicht, dass es keine Kämpfe anderer Fraktionen gibt. Ich sage auch, dass wir von der Öffnung gegenüber Gruppen, die der Fatah-Bewegung nahestehen, profitiert haben. Bei den Stützpunkten der Fatah gibt es einflussreiche Teile, die sich dem sogenannten Friedensprozess mit Israel und der palästinensischen Autonomiebehörde widersetzen. Die Bewaffnung dieser Fatah-Gruppen führt dazu, die Widerstandsfront gegen Israel auszuweiten, erklärte er. Al-Nakhala wies darauf hin, dass einige dieser Gruppen zu den Al-Aqsa-Märtyrerbrigaden, dem bewaffneten Arm der Fatah, gehörten. Weiter sagte er, wir leisten den Kämpfern vor Ort umfangreiche und kontinuierliche Hilfe. Wir verfolgen auch den Prozess der Herstellung von Sprengstoffen und stellen Fachwissen vor Ort zur Verfügung. Nakhala fügte hinzu, seine Gruppe arbeite an Plänen zur Verstärkung der Vergeltungsmaßnahmen im Westjordanland. Er sagte, dass er während seines jüngsten Besuchs in Iran von den iranischen Verantwortungsträgern gehört habe, dass es notwendig sei, das Westjordanland zu bewaffnen und den Widerstand dort zu entwickeln. Nakhala betonte, dass sich die Beziehungen der Palästinenser zu Iran so weit entwickelt hätten, dass sie Erfahrungen in der Herstellung von Waffen gesammelt hätten, die gegen die Militärs des israelischen Regimes eingesetzt würden. Neben Maschinengewehren werden auch Raketen und Panzerabwehrwaffen sowie Sprengstoffe im Inland hergestellt. Wir erkennen an, dass die Islamische Republik Iran dem palästinensischen Widerstand Hilfe geleistet hat, insbesondere im Bereich Fachwissen und Ausbildung. Es gibt auch humanitäre Hilfe für die Familien der Märtyrer und die Familien der Gefangenen, so der Generalsekretär des Islamischen Dschihad. Schwedische Regierung macht Rückzieher. Die schwedische Regierung verurteilte die Verbrennung des Heiligen Korans in Stockholm und bezeichnete sie nach einer breiten Welle internationaler Verurteilungen als anti-islamischen Akt. Das schwedische Außenministerium verurteilte am Sonntagabend islamfeindliche Aktionen und gab bekannt, dass diese Aktionen nicht die Ansichten der Regierung des Landes widerspiegeln. In einer Erklärung des schwedischen Außenministeriums hieß es, die schwedische Regierung ist sich völlig im Klaren darüber, dass islamfeindliche Aktionen von Menschen auf Demonstrationen in Schweden für Muslime beleidigend sein können. Und weiter, wir verurteilen diese Handlungen aufs Schärfste, da sie in keiner Weise die Ansichten der schwedischen Regierung widerspiegeln. Laut Al Jazeera erfolgte diese Verurteilung als Reaktion auf die Bitte der Organisation für Islamische Zusammenarbeit OIC mit Sitz in Saudi-Arabien, Schändungen des Korans in Zukunft zu verhindern. Die 57 Mitglieder starker Organisation versammelte sich in ihrem Hauptquartier in Jeddah bei einer Sondersitzung, um auf die Koranschändung am Mittwoch letzter Woche zu reagieren. Salwam Momika, ein in Schweden lebender irakischer Flüchtling, hat am ersten Tag des muslimischen Opferfestes vor der großen Moschee in Stockholm den Heiligen Koran mit Füßen getreten und einige seiner Seiten verbrannt. Laut der nach diesem außerordentlichen Treffen veröffentlichten Erklärung forderte die Organisation für islamische Zusammenarbeit ihre Mitgliedsländer auf, einheitliche und kollektive Maßnahmen zu ergreifen, um die Wiederholung der Schändung von Koranexemplaren zu verhindern. In der Erklärung der Organisation für islamische Zusammenarbeit heißt es, das Verbrennen des Korans oder eines anderen heiligen Textes ist eine beleidigende und respektlose Handlung. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar bei Temperaturen um 29 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 25, Mashhad 26, Isfahan 30, Shiraz 31 und Bad Darabbas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe In Richtung Licht.
In Richtung Licht.
Wir grüßen die edle Seele des Propheten der Barmherzigkeit, Mohammed. Gottes Segen sei auf ihm und Friede seinem Hause. Herzlich willkommen, liebe Hörerfreunde, zu einem weiteren Teil unserer Reihe In Richtung Licht. Nachdem wir die Sure 66, Tahrim, zu Ende besprochen haben, setzen wir unsere Kurzexegese bei der Sure Mulk fort. Diese Sure 67 hat 30 Verse. Ihr Schwerpunkt sind die Themen Ursprung des Daseins, Einheit Gottes, die wunderbare Weltordnung, Erschaffung des Menschen, die Rückkehr zu Gott und die schmerzliche Strafe für die Übeltäter. Im Namen Gottes, des Allerbarmers, des Gütigen. Die Verse 1 und 2 der Sure Mulk lauten:
Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
Segensreich ist der Gott, in dessen Hand die Herrschaft ist, und er hat zu allem die Macht. Er, der den Tod und das Leben erschaffen hat, damit er euch prüfe, wer von euch die besten Taten begeht. Und er ist der Allmächtige und Allvergebende. Es liegt auf der Hand, dass der Mensch nicht fähig ist, das Wesen Gottes gedanklich zu erfassen. Daher hat der Koran in verschiedenen Suren die Attribute Gottes vorgestellt und sein Verhältnis zur Welt und zum Menschen beschrieben. Keiner soll denken, dass Gott die Welt sich selber überlassen habe, nachdem er sie erschuf. Gott ist der absolute Herrscher über die Welt. Sein Wille bestimmt über alle Dinge und Kreaturen in ihr. Nichts und niemand liegt außerhalb seines Befehlseinflusses. Nur er ist beständig und ewig. Alles und jeder andere ist vergänglich. Der Mensch besitzt im Gegensatz zu den anderen Geschöpfen die besondere Eigenschaft, denken und sich entscheiden zu können. Deshalb wird er ständig von Gott auf die Probe gestellt, damit sich herausstellt, wie er sich entscheidet und welchen Weg und welche Art und Weise er im Leben wählt. Das Recht auf freie Entscheidung bleibt bis zum Tod des Menschen bestehen. Die Bewertung des Menschen hängt von seinen Entscheidungen ab. Je wertvoller seine Entscheidung ist, umso wertvoller ist auch der Mensch. Dabei kommt es Gott nicht auf die Zahl der guten Werke, sondern auf ihre Qualität und darauf an, was den Menschen zu einer guten Tat motiviert. Der aufrichtige, ausschließlich auf Gott gerichtete Beweggrund zu einer guten Tat und die Qualität einer religiösen Handlung sind es, die sie gültig und wertvoll werden lassen. Wir können zu den obigen ersten Versen der Sure Mulk unter anderem Folgendes sagen. Erstens, alle menschlichen Mächte und Regierungen sind zum Untergang verurteilt. Sie werden durch eine größere Macht und stärkere Rivalen zerstört. Unterdessen ist die Herrschaft Gottes die einzige Herrschaft, die nie zugrunde geht. Sie ist unbesiegbar. Zweitens, der Tod ist nicht gleichbedeutend mit Vernichtung. Es ist ein Befehl Gottes, den Gott am Ende des irdischen Lebens des Menschen geltend macht und durch den der Mensch von dieser Welt in eine andere hineingeführt wird. Drittens, Leben und Tod bilden sozusagen einen Prüfstand für die Menschen. Auf diesem Prüfstand wird sich herausstellen, welche Kapazität ein Mensch gegenüber dem Auf und Ab des Lebens besitzt, gegenüber Freud und Leid, Erfolg und Misserfolg. Wir betrachten die Verse 3 und 4 der Sure Mulk und ihren Inhalt.
الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
Er, der sieben Himmel in Schichten übereinander erschaffen hat. Du kannst in der Schöpfung Gottes des Allerbarmers keine Ungesetzmäßigkeit sehen. Wende den Blick zurück, siehst du irgendwelche Risse? Hierauf, wende den Blick wiederholt zurück. Du wirst sehen, der Blick wird zu dir erfolglos und ermüdet zurückkehren, ohne einen Riss gesehen zu haben. Gott ruft den Menschen auf, sorgfältig die Schöpfungsordnung und die weite Welt zu studieren. Der Mensch wird in diesen Versen dazu angeregt, sich nicht nur die großartigen Dinge auf der Erde anzuschauen, die Gebirge und die Ozeane und die vielen verschiedenen Lebewesen, sondern auch den Himmel über sich zu betrachten. Er soll das All oft betrachten und studieren, damit er begreift, dass außer dem Allmächtigen niemand in der Lage ist, dieses endlose Reich zu schaffen. Allem, von den ganz winzigen, mikroskopisch kleinen Dingen wie Atome und deren Teilchen bis zu den gewaltigen Himmelskörpern wie die Sterne, liegt eine feste Ordnung zugrunde. Parallel zu dem Fortschritt des menschlichen Wissens entdeckt der Mensch laufend neue Systeme innerhalb der Schöpfungsordnung. An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Materialisten behaupten, die Religion gehe aus der Unwissenheit des Menschen hervor. Sie meinen, parallel zum wissenschaftlichen Fortschritt würde die Religion in der menschlichen Gesellschaft das Feld räumen müssen. Koranverse wie die obigen aber spornen den Menschen an, die erstaunlichen Dinge auf der Welt zu studieren und ihr Wissen und ihre Wissenschaft weiterzuentwickeln, damit ihr Glaube an das Allwissen und die Allmacht Gottes wächst und immer stärker wird. Die obigen Verse laden verständige Menschen ein, angesichts der Größe der Schöpfung, den Ungläubigen und Leugnern die Frage entgegenzusetzen, ob denn diese erstaunliche Ordnung das Ergebnis von blinden Zufällen sein könne und ob sie überhaupt ohne kluge Planung und ohne einen klugen und mächtigen Schöpfer möglich wäre. Thank you. Wir können uns vergegenwärtigen. Erstens, die Erschaffung der Welt geht auf die Huld und Barmherzigkeit Gottes zurück. Weder hatten die Geschöpfe ein Recht gegenüber Gott, welches Gott verpflichtete, sie zu erschaffen, noch brauchte Gott etwa zur Stillung eines Bedürfnisses ihre Erschaffung. Zweitens, die Ordnung in der Schöpfung gehört zu den Gottesbeweisen, die oftmals im Koran angeführt werden. Drittens, die Ordnung, die im Reich der Schöpfung herrscht, ist die beste aller Ordnungen. Sie weist keine Mängel auf. Viertens, wenn wir einige Naturkatastrophen wie Erdbeben, Überschwemmungen, Stürme und Dürre näher betrachten, werden wir feststellen, dass diese nicht auftreten, weil es etwa etwas Schlechtes und Unregelmäßiges in der Schöpfung gibt. Vielmehr deuten sie auf eine Ordnung hin, deren Einflussfaktoren der Mensch genau kennen und an deren Mechanismus er sich anpassen muss. Abschließend noch der Vers 5 der Sure 67, Sure Mulk.
وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ.
Wir haben ja den untersten Himmel mit Leuchten geschmückt und haben sie zu Wurfgeschossen gegen die Satane gemacht. Und bereitet haben wir für sie die Strafe der Feuerglut. An vorheriger Stelle hat Gott über sieben Himmel gesprochen, worin die gewaltige Größe der Welt zum Ausdruck kommt und was zeigt, dass das All aus mehreren Schichten besteht. Und nun erklärt der Vers 5 des Sure Mulk, dass die Sterne, die wir erblicken können und die abends wie schöne Leuchten über uns zum Vorschein treten, alle zu der untersten Schicht des Himmels gehören. Eine interessante und sehenswürdige Erscheinung ist zum Beispiel die Milchstraße am abendlichen Himmel. Auch die Sternschnuppen, die rasend schnell in Richtung der Erde herabstürzen, unterliegen der göttlichen Allmacht. Mit ihnen vernichtet Gott üble Wesen, die in die Himmel eindringen wollen. Mit dem Feuer der Sternschnuppen macht er jene Wesen zunichte, die in der Sure Saffat, Sure 27, in den Versen 7 und 8 erwähnt werden. Wir können uns vor Augen führen. Erstens, die Schöpfungsordnung ist nicht nur sehr detailliert und solide, sondern sie weist eine besondere Schönheit auf. Gott hat bei der Erschaffung von Himmel und Erde darauf geachtet, sie zu schmücken und schön zu gestalten. Zweitens, es sind üble Wesen, die in die Daseinsordnung eindringen und sie zerstören wollen, aber gegenüber dem Willen Gottes sind sie machtlos. Mit feurigen Wurfgeschossen werden sie von Gott vernichtet. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Wir laden Sie nun ein zu unserem Musikstück mit dem Titel Gulebore Oshanai, vorgetragen von Bijan Bijani.
کبوتری که پیغام تو آورد به بامی، نه به دست مست بادی خط آبی پیامی، نه به نفشه‌ای نجویی، نه نسیم گفتگویی. زنده ای باش و به باغ باد بگذر. مه من شکوفه ای باش و به دشت آب بنشین. گل باغ آشنایی گل من کجا شکفتی؟ کن اثر می شناسد نه چمن سراغ دارد. گل باغ آشنایی نه کبوتری که پیغام تو آورد به بامی، نه به دست مست بادی خط آبی پیامی، نه بنفشه‌ای نه جویی نه نسیم گفتگویی.
Es geht weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages der Geburt von Imam Hadi. Weiterhin gute Unterhaltung.
Wir feiern den Jahrestag der Geburt eines edlen Nachkommen des Propheten. Es ist Imam Hadi, Friede sei mit ihm. Wir gratulieren aus diesem Anlass und widmen ihm diesen Beitrag über sein Leben. Imam Hadi wurde 212 Jahre nach der Hijra des Propheten nach christlicher Zeitrechnung im 9. Jahrhundert in der Nähe von Medina geboren. Nach dem Märtyrertod Imam Jawads, seines geehrten Vaters, übernahm Imam Hadi die Führung und Rechtleitung der Muslime. Er hatte sie 33 Jahre lang inne. Imam Hadi lehrte die Grundlagen der Religion und kümmerte sich um die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse der Muslime. Zu seiner Zeit regierten mehrere Abbasiden-Kalifen. Sie unterdrückten die Bevölkerung und riefen überall Unzufriedenheit hervor. Seit Imam Jawad hatten die Abbasiden ihren Druck auf die Prophetenfamilie verstärkt. Sie zwangen Imam Hadi, seine Lehrstätte in Medina zu verlassen und nach Samarra, den Regierungssitz, zu kommen. Imam Hadi verbrachte daher die letzten 10 Jahre seines Lebens in dieser Stadt. Während seines Imamats herrschte schwere politische Unfreiheit und es kursierten viele Anzweifelungen der Religion. Imam Hadi versuchte klug, die Fragen der Muslime zu erwidern. Er stellte eine Verbindung zwischen den Freunden des Prophetenhauses innerhalb der islamischen Welt her und wählte Vertreter für den verschiedenen Gebieten. So blieb der Imam mit allen Anhängern im islamischen Reich in Kontakt und die Muslime besaßen die Möglichkeit, sich auf einem zuverlässigen Weg über die wahren Lehren des Islams zu erkundigen. Die Kommunikation verlief vor allen Dingen schriftlich. Sichere Boten sorgten für den Briefwechsel von einem Ort zum anderen. Die Abbasidenherrscher waren so streng, dass sie Imam Hadi auch nicht in seiner Wohnung in Ruhe ließen. Der Imam aber fand auch dafür einen Ausweg. Es wird überliefert, dass einer der Boten des Imams sich als Ölverkäufer tarnte. Auf diese Weise konnte er dem Imam heimlich Briefe überbringen und ebenso unbemerkt die Antwortschreiben des Imams den Fragestellern zustellen. Ibn Sabbor Moleki beschreibt in seinem Werk Fusulul Mahme das hohe Wissen und die Tugend des Imams als ein großes leuchtendes Licht. Er berichtet, Imam Hadi hat alle guten Eigenschaften in sich vereint. Wie alle Imame aus dem Hause des Propheten besaß auch Imam Hadi großes Wissen und viele Gelehrte suchten ihn auf, um aus seinem Wissen zu schöpfen.
Einmal hatte der Abbasiden-Kalif Mu'tasim einen bekannten Gelehrten namens Jondi beauftragt, Imam Hadi, der zu dieser Zeit noch ein Kind war, zu unterrichten. Mu'tasim wollte auf diese Weise die Sympathie der Bevölkerung gewinnen und auf der anderen Seite glaubte er, auf Imam Hadi Einfluss ausüben zu können. Jondi erkannte bald, wie groß das Wissen dieses Kindes war. Er berichtete, manchmal bat ich ihn, vor Betreten des Unterrichtszimmers eine Sure aus dem Koran vorzutragen. Er fragte mich, welche Sure, und ich nannte ihm eine lange Sure. Dann sah ich, dass Imam Hadi, obwohl er ein Kind war, die entsprechenden Koranverse auf sehr schöne Weise und völlig korrekt für mich vortrug und anschließend wunderbar erklärte. Ich war erstaunt und wunderte mich, Gott, du bist rein und gepriesen, woher hat dieses Kind all dieses Wissen? Er öffnete für mich Tore des Wissens und versetzte mich in Erstaunen. Bei Gott, nicht ich war sein Lehrer, sondern er war meiner. Jondi wurde auf diese Weise zu einem der begeisterten Anhänger des Prophetenhauses. Wenn Imam Hadi jemanden als geeignet ansah, begann er ihm sein Wissen vertraut zu machen. Natürlich hatte das Abbasiden-Regime denen, die Imam Hadis große Kenntnisse nutzen wollten, Hindernisse in den Weg gelegt, aber die Schüler Imam Hadis versuchten trotzdem an sein Wissen zu gelangen. Es heißt, dass er 185 Schüler hatte, die alle zu großen Gelehrten wurden. Imam Hadi faszinierte durch seine tiefe Beziehung zu Gott und seinen hohen Charakter. Viele Stunden verbrachte er in der Nacht mit dem Gebet. Seine Koranrezitation klang sehr beeindruckend. Imam Hadi war davon überzeugt, dass die beste Tat darin besteht, anderen einen Dienst zu erweisen. Im Gegensatz zu der groben Art der Abbasidenherrscher ging er sehr freundlich und einfühlsam mit den anderen um. Die Menschen sahen, wie sehr er an ihr Wohl dachte, und sie liebten ihn. Wie die Geschichte bezeugt, hat Imam Hadi einen indirekten Kampf gegen das Gewaltregime der Abbasiden geführt. Auch wenn er viele Male von den Abbasiden-Kalifen, insbesondere von Mutawakkil, misshandelt wurde, hat er nie die Fürsorge und Führung der Bevölkerung aufgegeben und sie gestärkt durch sein Vertrauen in Gott geduldig weitergeführt. Er hat den Menschen eine klare Rechtleitung gegeben. Wir gratulieren abschließend zum Jahrestag seiner Geburt und bringen noch zwei seiner weisen Worte. Imam Hadi hat einmal gesagt: Einbildung hält den Menschen davon ab, etwas zu lernen, und Neid zerstört das Gute. Von ihm blieb uns auch die folgende Mahnung: Jemand, der im Recht ist, aber sich einfältig verhält, löscht möglicherweise mit seinem einfältigen Vorgehen das Licht des Rechtes aus.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.